Wenn du Gott eine einzige Frage stellen könntest, welche Frage wäre das? Das ist ein beliebter Gesprächseinstieg in Gesprächen unter Theologen und Nicht-Theologen. Wenn du Gott eine einzige Frage stellen könntest, welche Frage wäre das? Da kommen immer diese ganzen großen Fragen, die man immer gerne beantwortet haben möchte. Ich würde wahrscheinlich auf diese Frage antworten, welche Frage würdest du Gott stellen? Ich würde sagen, kann ich noch mehr Fragen stellen? Dann hätte ich mir schon mal so ein kleines bisschen Kontingent an Fragen gesichert. Ganz ernsthaft ist die Frage nach dem Leid, die Frage, die diesen Vortrag betitelt, natürlich die eine Frage, die eine ganze Reihe von Menschen stellen würden. Sie würden sagen, genau das ist die eine große Frage, die ich habe, Gott, wenn es dich gibt. Wie passt das eigentlich zusammen? Glaubende Menschen, gerade Christen, sagen gerne von dir, du bist mächtig, allmächtig und du bist liebend. Ein Gott, der unser Bestes will, und wenn ich mir die Welt und die Weltwirklichkeit anschaue, liebt die ziemlich im Argen. Wie passt das zusammen? Ein allmächtiger, ein liebender Gott und die Welt, so wie sie ist, gezeichnet, auch von Leid und Übel. Und natürlich könnte man auch anders fragen, genau angesichts all dieses Leids und dieses Übels. Man könnte fragen, nicht, wie kann ich denn da noch an Gott glauben? Man könnte natürlich auch fragen, wie kann ich denn da noch an den Menschen glauben? Ja? Was kann denn Gott dafür, wenn ein Wladimir Putin auf einmal glaubt, er könnte die Geschichte um 30 Jahre zurückdrehen und Osteuropa und die Ukraine ins Chaos stürzen, nur um irgendwelchen altertümlichen Großmachtinteressen zu folgen? Was kann denn Gott dafür? Das ist eine bestimmte Clique von Machthabern und national ein bisschen sehr bewegten Menschen, die das verantworten. Oder was kann denn Gott dafür, wenn ein Assad glaubt, er könnte die Demokratiebewegung in seinem Land durch Giftgas ersticken? Das ist doch nicht Gottes Schuld. Das ist die Schuld dieses Machthabers, dieser Regierung und Menschen haben darunter zu leiden. So könnte man antworten und sagen, ich könnte auch ganz anders fragen, wie kann ich da noch an den Menschen, an das Gute im Menschen glauben, wenn ich mir die Tagesschau angucke. Nur bin ich damit als Christ nicht aus dem Schneider. Als Christ reicht es nämlich nicht, angesichts des Leidens der Welt zu sagen, er war es, Gott war das nicht, Menschen waren das. Das reicht nicht, das zu sagen. Es bleibt dennoch immer auch eine Frage, die ich an Gott richte. Und das hat mindestens zwei Gründe. Der erste Grund ist, wenn wir von der Liebe Gottes reden, meinen wir eine Liebe, die nicht abstrakt ist. Nicht so ein fernes, philosophisches Wohlwollen, Philanthropie. Ach, ich bin schon prinzipiell damit einverstanden, dass es Menschen gibt. Aber ich bin sehr weit weg von der Welt. Ganz weit weg, hin und wieder schicke ich eine Weihnachts-E-Mail und sage, schlecht gelaufen, versucht beim nächsten Mal besser. Das ist keine abstrakte, distanzierte Sympathie, sondern es ist, so wie es die Bibel beschreibt, eine heiße, eine leidenschaftliche, eine eifernde Liebe, die um das Wohlwollen der Menschen besorgt ist. Und der zweite Grund ist, aus Sicht des christlichen Glaubens sind alle Lebensbereiche des Menschen gleichermaßen wichtig. Also es stimmt nicht, was manche Menschen glauben, dass es für religiöse Menschen, für Christen nur immer um den Geist und die Seele ginge und der Körper wäre nicht so wichtig. Diesen Eindruck bekommt man ja manchmal. Ja, entscheidend ist, dass es deiner Seele gut geht und wie es deinem Körper geht, ob du krank bist oder eingeschränkt. Das ist alles gar nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Sondern aus christlicher Sicht, aus der Sicht biblischer Anthropologie, also der biblischen Lehre vom Menschen, ist der Mensch eine Einheit von Geist, Seele und Körper und alle Bereiche des Menschen sind gleichermaßen wichtig. Und es stimmt natürlich auch, manchmal machen die Christen den Eindruck, dass eben der Kopf ein bisschen zu wenig wichtig ist. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, bei manchen Menschen habe ich den Eindruck, die haben den Kopf nur damit es nicht in den Hals reinregnet. Sagt er, das war ein Norddeutscher, aber das kann man nur als Norddeutscher sagen, finde ich. Aber genauso oft begegnet ja auch das Gegenteil. Dass Christen, religiöse Menschen meinen, zu meinen scheinen, nur der Kopf, nur das Seelische sei wichtig. Wie mir mal jemand das auch eingestanden hat im Gespräch, ein junger Erwachsener, der zu mir sagte, also wenn ich ehrlich bin, dann ist mir mein Körper ziemlich unwichtig. Mein Körper ist nur dazu da, um meinen Kopf von A nach B zu tragen. Das ist jedenfalls nicht christlich. Sondern wenn ein Teil meines Menschseins leidet, und wenn es die Psyche ist oder mein Körper, dann ist das für Gott genauso ein Grund mitzuleiden, wie wenn ich geistlich Schaden nehme. Deswegen geht eins nicht für Christen. Eins geht nicht, nämlich dass ich das Leiden der Welt oder das Leiden von Menschen verharmlose und sage, naja, von einer höheren Warte aus betrachtet, ist es alles gar nicht so schlimm, du musst das Ganze geistlich sehen, dann merkst du, das ist alles nur scheinbares Leiden und in Wirklichkeit erhebt sich deine Seele darüber. Das klingt so fromm und so geistlich, aber es ist jedenfalls nicht christlich. Was soll denn daran zu verharmlosen sein, wenn immer noch in unserer Welt die genug Reichtum hat, um es zu verteilen und die gesamte Menschheit zu ernähren? Numerisch, statistisch ist das natürlich möglich, selbstverständlich. Was soll denn daran harmlos sein, dass selbst in dieser Welt immer noch jeden Tag Zehntausende von Kindern hungrig aufwachen und hungrig einschlafen? Oder was soll daran zu verharmlosen sein, wenn ein Mensch in der Mitte seines Lebens viele Pläne hat, er noch viele Menschen, die sehr daran interessiert sind, dass er weiterlebt, plötzlich von innen zerfressen wird von einer Krankheit, die wir auch mit unserer hochtechnisierten Medizin immer noch nicht in den Griff gekriegt haben? Was soll daran harmlos sein? Nun muss ich die Frage nach Gott und dem Leid also heute Abend zu beantworten versuchen. Das heißt, ich muss versuchen, ein dreifaches Kunststück hinzubekommen. Erstens, ich werde versuchen, das Leiden dieser Welt ernst zu nehmen und eben nicht so zu antworten, wie man manchmal befürchten kann, dass Theologen auf schwierige Fragen antworten. Theologen antworten nämlich auf schwierige Fragen meistens mit einem Satz, der aus fünf Worten besteht. Das kann der Blindbuch und stellt bei einem Theologen eine schwierige Frage. Dann kommen meistens diese fünf Worte. Diese fünf Worte lauten, das muss man differenziert sehen. Das stimmt natürlich, aber das ist noch keine Antwort. Das ist nur die Eröffnung einer Antwort. Also, ich will das Leiden dieser Welt ernst nehmen und mich genau dieser Frage in ihrer Schärfe auch stellen. Zweitens muss ich zugeben, dass mein eigenes Wissen über die Welt, über Gott, begrenzt ist. Ich habe mir so einige Gedanken gemacht, mache das auch schon seit einigen Jahren, aber mein Wissen ist begrenzt, ich kenne meine Grenzen. Und ich glaube, wir haben ein feines Gespür dafür, wenn Menschen diese eigenen Grenzen nicht kennen und wenn ihr Selbstbewusstsein nicht so ganz analog zu ihren Kompetenzen ist. Ja, das weckt berechtigte Skepsis bei uns. Folgende Geschichte habe ich mal von Leonard Bernstein und Herrn Karajan gehört, also dem Komponisten Bernstein und dem Dirigenten Karajan. Das stimmt nicht, aber es ist gut erfunden. Leonard Bernstein soll gesagt haben, lieber Herr Kollege, ich habe eine wunderbare Musik komponiert und die Musik, die Idee für die Musik, die hat mir Gott direkt eingegeben. Und Karajan soll geantwortet haben, ich kann mich nicht erinnern. Das weckt in aller Regel Misstrauen bei uns, wenn Menschen da ihre Kompetenzen überschreiten. Ich muss also einräumen von vornherein, dass mein Wissen begrenzt ist. Drittens und letztens werde ich aber versuchen zu zeigen, dass auch wenn ich die Frage nicht vollständig beantworten kann, das gebe ich gleich von Anfang an zu, dass diese Frage aber eben nicht ein schlagendes Gegenargument gegen den christlichen Glauben ist, sondern dass sie mich auf geheimnisvolle Weise näher zu Gott bringt. Das will ich versuchen zu zeigen. Und deswegen halte ich dieses Thema auch für sinnvoll als ein Thema einer Vortragsreihe, mit der wir, und das sage ich ganz offen, Werbung machen für den christlichen Glauben. Das ist ja kein Geheimnis, wir machen hier Werbung. Man kann aber für den christlichen Glauben nicht anders Werbung machen als ehrlich. Davon bin ich überzeugt, weil es beim Glauben um unsere ehrlichen existenziellen Überzeugungen geht. Und da kann man nicht hin manipuliert werden. Wenn man das versucht, kommt das Gegenteil dabei raus. Man kann solche tiefen existenziellen Überzeugungen nur dann entwickeln, wenn der Weg dahin ehrlich war. Und wenn man sich ehrlich auf den schwierigen und den dunklen Seiten gestellt hat. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir dieses Thema in der Mitte dieser Vortragsreihe vorletzten Abend dran nehmen. Weil meine eigene Überzeugung von Anfang meines bewussten Glaubens an bis heute immer war und immer ist, dass, wenn diese ganze Sache mit Gott wahr ist, das, was Christen behaupten von Gott, dass er uns liebt, dass er in Jesus zu uns gekommen ist und uns Sinn und Hoffnung eröffnet und so weiter, wenn das Ganze wahr ist, dann kann es jede Anfrage aushalten. Nicht unbedingt so, dass wir jede Frage feinsäuberlich klären können, aber doch so, dass wir zeigen können, wir können auch mit teilweise offenen Fragen leben und weiterhin intellektuell redlich glauben. Das möchte ich gerne zeigen. Und mein Vorschlag an der Stelle ist, ich weiß ja nicht, was ihr so alle glaubt. Vielleicht sagen einige von euch, ja, ich bin auch Christ, ich glaube, das ist auch so ähnlich wie du. Andere sagen, ich bin mir da nicht so sicher, ich glaube eigentlich was anderes. Umso besser, herzlich willkommen. Meine Bitte ist nur, überleg doch mal, was ihr selber glaubt über die Welt. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Gibt es einen Gott? Gibt es einen Sinn des Lebens? Was ist der Sinn eurer Existenz? Überlegt euch das mal. Vielleicht habt ihr das auch schon mal bewusst überlegt. Vielleicht ist es auch das erste Mal, dass ihr euch das bewusst überlegt. Seit langer Zeit das erste Mal. Und meine Bitte ist nur, überlegt euch mal, ob euer eigener Glaube, eure eigene Überzeugung davon, was die Welt im Innersten zusammenhält, ob der auch an Fragen aushalten kann. Oder ob es Fragen gibt, die so stichhaltig sind, dass eure eigene Überzeugung zu bröckeln beginnt. Das wäre meine Bitte, dass wir da ähnlich verfahren mit unseren eigenen Überzeugungen. Seid ihr also dazu bereit, das mal auszuprobieren? Was mit dem christlichen Glauben passiert, wenn man sich diese Anfrage stellt? Dann gebt mir bitte ein bisschen Zeit, meine Gedanken dazu zu entfalten. Nachher, haben wir ja schon gehört, haben wir wenig für Rückfragen. Ich brauche aber jetzt ein bisschen Zeit, um das zu entfalten. Ich brauche ein kleines bisschen Geduld von euch. Welche Antwortversuche auf die Frage nach Gott und dem Leib gibt es halt? Welche Antwortversuche gibt es? Ich sage ganz bewusst, es sind Versuche, die in 2000 Jahren Christentumsgeschichte beziehungsweise in noch mehr 1000 Jahren Geschichte der jüdisch-christlichen Tradition entwickelt worden sind. Viele von diesen Versuchen sind sehr brauchbar, einige gar nicht. Einige sind überhaupt nicht brauchbar. Ich beginne mit denen ich am wenigsten anfangen kann, und dann steigere ich mich langsam und dann nähere ich mich den Antwortversuchen, die ich noch am stichhaltigsten finde. Der erste Antwortversuch, mit dem kann ich am allerwenigsten anfangen, der lautet: Leiden als Folge eigener Fehler. Wenn ich leide, dann leide ich an den Folgen meiner eigenen Fehler. Das stimmt, finde ich, bestenfalls zum Teil. Es gibt Formen von Leiden, da stimmt das ein bisschen. Wenn jemand eine Zigarette nach der anderen raucht, am Ende mehrere Schachteln am Tag, mehrere Schachteln pro Stunde und dann irgendwann abhängig wird und ernsthafte Atemwegserkrankungen entwickelt, dann leidet er natürlich unter seinen eigenen Fehlentscheidungen. Oder, und das liegt uns vielleicht ein kleines bisschen näher, wenn wir den Ärger, den wir vielleicht am Anfang berechtigt empfinden auf einen Menschen, der uns wehgetan hat, wenn wir den nähren und pflegen, sozusagen begießen und sagen, ja, was bin ich sauer auf diesen Menschen, dem wünsche ich, dass er. Und in unserer Fantasie uns ausmalen, wie wir es dem heimzahlen. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann im wörtlichen Sinne Magengeschwüre entwickeln. Wer mit Konflikten so umgeht, der tut sich selber Schaden zu. Also das gibt es teilweise, dass man leidet an den Folgen eigener Fehler. Es stimmt aber oft auch nicht. Natürlich, wenn ein Autofahrer zu viel Alkohol trinkt und dabei eine rote Ampel überfährt, dann ist das sein eigener Fehler. Was kann aber das Kind dafür, dass bei Grün, so wie es das gelernt hat, über die Fußgängerampel gegangen ist und dann von diesem idiotischen Autofahrer erfasst wird? Nichts. Gar nichts. Also, wir leiden oft unter den Fehlern anderer Menschen. Und deswegen ist dieser Antwortversuch bestenfalls teilweise hilfreich. Kommen wir zu einem weiteren Antwortversuch, der mir schon ein bisschen besser gefällt. Und dieser Antwortversuch lautet: Leiden als Weg zur persönlichen Reife. Damit kann ich sehr viel mehr anfangen, denn ich denke mal, dass ihr das bestätigen könnt, dass wir, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um persönliche Reife entwickeln zu können, dass wir dafür auch immer Schmerz- und Leiderfahrungen brauchen. Das können Entwicklungspsychologen bestätigen. Wir brauchen immer auch die Erfahrung, an Grenzen zu stoßen. Und wenn wir Menschen treffen, die zu wenig an Grenzen gestoßen sind in ihrem Leben, das sind nicht immer sehr sympathische Leute. Das sind manchmal Leute, von denen haben wir so instinktiv den Eindruck, denen fehlt es ein bisschen an Tiefe, weil sie bestimmte Grenzerfahrungen noch nicht gemacht haben. Umgekehrt, gerade, und so geht es mir gerade, wenn ich ältere Menschen treffe, sehr alte Menschen treffe, fühle ich mich instinktiv oft hingezogen zu Menschen, die ich abspüre, dass sie es im Leben nicht nur leicht haben. Dass sie nur mit den Schmerzen und den Grenzerfahrungen, die sie gemacht haben, auf eine sehr positive Weise umgegangen sind. Dass sie nicht bitter geworden sind, sondern bescheiden und verständnisvoll und empathisch. Ich glaube, das kennt ihr. Es gibt so Leute, manchmal sind das ganz alte Leute, deren Lebenserfahrung kann man gerade an den Falten in ihrem Gesicht sehen. Und man hat den Eindruck, dieser Person, der kann ich alles sagen. Die wird mich verstehen, weil sie das Leben mit seinen Schattenseiten kennt. Also Leiden als Weg zur persönlichen Reife, das stimmt vielleicht für eine ganze Reihe von Leiterfahrungen, aber natürlich auch nicht für alle. Es gibt Leiterfahrungen, die sind so furchtbar, so grundlegend, zumal wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, dass man beim besten Willen nicht mehr so einfach erklären kann, wie man jetzt daran noch reifen soll. An diesen Leiterfahrungen reift man nicht, sondern man kann daran zerbrechen. Kommen wir also zu einem dritten Antwortversuch, der mir noch ein bisschen besser gefällt. Und das ist der klassisch-christliche Antwortversuch, der vielleicht mit am stärksten wiegt, vorläufig in meiner Argumentation. Und dieser Antwortversuch lautet: Leiden als Preis der Freiheit. Leiden als der Preis menschlicher Freiheit. So wie Gott in der Bibel beschrieben wird, wird er beschrieben als jemand, der eine Welt erschafft aus dem Reichtum seiner Kreativität und Liebe heraus. Und der diese Welt besiedelt mit Geschöpfen, mit Menschen, die er mit eigener Freiheit ausstattet. Geschöpfe, Wesen, die von ihm verschieden sind. Er macht Platz dafür, dass es Wesen gibt, die von ihm verschieden sind, die ihren eigenen Willen haben, weil er ein echtes Gegenüber haben will. Nicht Sklaven oder Marionetten, die da automatisch das tun, was er möchte, sondern Menschen, die die Freiheit haben, sich ihm zuzuwenden oder sich auch von ihm abzuwenden. Weil Gott, so beschreibt es Christen, seinem innersten Kern nach Liebe ist. Und zur Liebe gehört es, dass sie nur in Freiwilligkeit gegeben werden kann. Und deswegen erschafft er Menschen, die sich ihm freiwillig zuwenden können, aber wenn es echte Freiwilligkeit ist, können sie sich auch von ihm abwenden. Und die Bibel beschreibt auf den ersten Seiten, wie sich das ereignet im Leben von Menschen. Und sie beschreibt es in einer Art und Weise, die zeigt, das will etwas sagen, was im Leben von jedem Menschen passiert. Dass er ursprünglich mit Freiheit ausgestattet ist, aber dass sie diese Freiheit immer auch missbraucht, um sich zu entfremden von Gott, von anderen Menschen. Und dass es zur Freiheit des Menschen gehört, großartige, wunderbare Dinge tun zu können, aber auch grandios zu scheitern. An dieser Stelle ist das Menschenbild der Bibel für mich ausgesprochen realistisch, sehr viel realistischer als viele andere Menschenbilder, die einem so begegnen, wenn so gesagt wird, naja, der Mensch ist eigentlich gut und es ist nur das Gesellschaftssystem, das ihn irgendwie verroht hat. Und wenn wir ein bisschen Bildung in ihn reinstecken, ein bisschen moderne Pädagogik und gesellschaftlich einiges zum Besseren wenden, dann werdet ihr sehen, dann werden sich viele Probleme lösen. Nun bin ich ein großer Fan von Bildung und ein großer Fan von moderner Pädagogik und auch von Kultur. Gerne. Ich glaube nur nicht, dass man damit das Grundproblem im Herzen von Menschen beheben kann, dass ich immer so beschreibe, dass wir Menschen immer beides sind. Wir sind wunderbar, großartig, einzigartig geschaffen. Jeder Mensch ist ein Ausweis des Einfallsreichtums Gottes. Übrigens auch ein Ausweis des Humors Gottes. Da sage ich immer, da muss man immer nur in die Gesichter von Menschen schauen, da merkt man, wie humorvoll ihr Schöpfer sein muss. Das ist ein Kompliment. Und jeder Mensch hat in sich einen Riss. Jeder Mensch ist dazu in der Lage, sein Potenzial zu ganz Schlimmem und Furchtbarem zu missbrauchen. Die meisten von uns, Gott sei Dank, entfalten dieses Potenzial nicht. Aber es brodelt in uns. Und ich behaupte, und das kann ich nicht beweisen, nicht belegen, es ist ein Appell an eure Intuition. Ich behaupte, wenn wir ehrlich in uns hineingucken, dann merken wir, dass das auch in uns lebt, dieses Potenzial schrecklich zu scheitern. Und keine auch noch so gute Bildung oder Pädagogik oder Kultur kann das grundlegend beheben. Man kann auch sehr kultiviert sein und ganz schreckliche Kriegsverbrechen begehen. Dafür gibt es historische Belege. Also an dieser Stelle ist das Menschenbild der Bibel für mich ausgesprochen realistisch. Und deswegen erklärt dieser Antwortversuch Leiden als der Preis der Freiheit viel. Er erklärt allerdings nicht alles. Er erklärt nämlich nicht wieder, warum wir Menschen oft unter den Fehlern anderer leiden. Er erklärt nicht Naturkatastrophen, von denen nicht erkennbar ist, jedenfalls nicht auf Anhieb, inwieweit sie menschengemacht sind. Und dieser Antwortversuch erklärt auch schon nicht, dass wir oft unter den Fehlern anderer Menschen leiden. Wenn unsere eigenen Fehler immer auf uns zurückfielen, der Missbrauch unserer eigenen Fehler auf uns zurückfiel, das wäre ja noch nachvollziehbar. Aber es kommt nicht immer so aus. Die Welt ist ziemlich unordentlich geworden. Was also dann, wenn es diese drei Antwortversuche gibt und mindestens zwei davon einigermaßen brauchbar sind, Leiden als Schritt auf dem Weg zur persönlichen Reife und Leiden als der Preis der Freiheit, und deswegen eine Welt ohne Leiden nicht eine besonders attraktive Welt ist, bleibt dennoch die Frage offen, warum denn so viel Leiden? Oder es gibt Leiterfahrungen, wo diese Antwortversuche trotz aller Plausibilität dennoch hohl wirken. Wie kann man damit umgehen? Was also dann? Ich lade euch ein, mit mir jetzt nochmal zwei Schritte weiterzugehen und euch mit mir zusammen zwei Überzeugungen anzuschauen, die ich als Christ habe und die ich mit Christen teile. Und mal zu überlegen, was diese Überzeugungen für diese Frage austragen. Die erste Überzeugung lautet: Gott selbst leidet. Gott selbst leidet. Versteht ihr? Wenn wir Christen beten, mit Gott reden, dann reden wir nicht mit einer Wesenheit, wie gesagt, die weit weg ist von der Welt, unberührt vom Leiden dieser Welt, sich von dem Himmel den englischen Nektar reichen lässt, wie Gott in Frankreich, und irgendwie da runterguckt und sagt: Ach, wie schade, das ist ja wirklich dumm gelaufen bei euch. Sondern wir reden mit einem Gott, von dem wir Christen glauben, dass er selbst in die tiefsten Tiefen menschlichen Lebens eingegangen ist. Von dem wir glauben, Gott selbst ist an einem Punkt in der Geschichte der Menschheit einer von uns geworden. Ein Mensch, in Jesus Christus. Das heißt, der große, unbegreifliche, grandiose, unerforschliche Gott wird so groß wie die beiden Babys der eine Tragetücher. Genauso groß. Ein kleines, warmes Bündel Mensch. Gott wird ein Baby. Gott wird ein Junge. Gott wird ein junger Mann. Er erlebt das Leben mit Freude und Leiden. Er erlebt, wie es ist, an Grenzen zu stoßen, von Menschen verlassen und verraten zu werden, von ihnen bejubelt und am nächsten Tag ausgebuht zu werden. Nachdem er in die Öffentlichkeit getreten ist und von Gott erzählt hat und vielen Menschen geholfen hat, wird er der religiösen und politischen Obrigkeit seiner Zeit unbequem. Sie versuchen, ihn aus dem Weg zu schaffen, machen ihn den Prozess, fadenscheinige Zeugen, bestochene Zeugen treten auf und sagen: Das ist ein Aufrührer. In einem politisch aufgeladenen Konflikt wird er zum Spielball der Mächtigen. Er wird verprügelt und ausgepeitscht. Dann wird ihm ein schwerer Holzbalken auf die Schultern geladen. Den muss er durch die Stadt hinaus schaffen, durch eine johlende Menschenmenge hindurch. Die gleichen Leute, die ihn kurz zuvor noch zugejubelt haben. Und er trägt ihn aus der Stadt heraus auf einen Hügel, auf die Hinrichtungsstätte der damaligen Zeit. Und dann, dort angekommen, wird auf diesen Balken ein zweiter Balken draufgenagelt, sodass ein T-förmiges Kreuz entsteht. Er wird daran genagelt, Nägel werden durch seine Gliedmaßen getrieben. Dann wird das Ganze aufgerichtet und da hängt er in der gleißenden Sonne und stirbt einen langsamen Erstickungstod. Wenn das Gott ist, und das behaupten Christen, dann ist das eine völlig andere Art von Gott, als uns sonst begegnet in der Weltanschauung und Religion. Dann ist das ein Gott, der ganz genau, viel genauer als wir es jemals wissen könnten, weiß, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, wir leiden. Jesus sagt am Kreuz einen Satz, der hat die Menschen damals sehr bewegt. Er hat gesagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manche Leute sagen, na, da sieht man es mal. Jesus hat halt sich doch getäuscht, dass er im Bunde mit Gott war. Am Kreuz hat er gemerkt, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit zitiert Jesus an dieser Stelle einen Psalm, also ein alttestamentliches Gebet. Er redet noch mit Gott, mit seinem Vater. Und aus christlicher Sicht ist das, so erstaunlich es ist, geradezu logisch, weil wir Christen sagen, am Kreuz nimmt Gott in Jesus alles auf sich, was uns von ihm trennt. All unsere Gottesferne, die Dunkelheit unseres gescheiterten Lebens, unsere Gottverlassenheit nimmt Jesus am Kreuz stellvertretend auf sich. Und mich beeindruckt das nach wie vor, nach all den Jahren, in denen ich mit dieser Botschaft lebe und davon rede. Ich finde es nach wie vor atemberaubend. Die Vorstellung, wenn das stimmt, dann heißt das, Gott erlebt in Jesus am Kreuz, wie es ist, von Gott verlassen zu sein, damit wir wissen, dass wir niemals wirklich von Gott verlassen sind. Gott in Jesus erlebt am Kreuz, wie es ist, von Gott verlassen zu sein, damit wir wissen dürfen, dass wir niemals wirklich von Gott verlassen sind. Wir kommen uns manchmal so vor, wir sind es niemals wirklich, weil Gott in Jesus alles auf sich genommen hat, was uns von Gott trennt. Das Einzige, was uns bleibt, ist nur das für uns in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ja, ich will das, ich will diesen Kontakt mit Gott wieder haben. Gott weiß, wie es ist zu leiden. Ich glaube, dass er auf eine geheimnisvolle Weise mit jedem einzelnen Menschen, der leidet, viel mehr mitleidet, als wir es jemals können. Ich weiß, das beantwortet nicht die Frage. Es beantwortet nicht die Frage, warum er das Leiden nicht abstellt. Aber es verändert die Art und Weise, wie wir fragen. Das ist meine erste Überzeugung. Meine zweite Überzeugung ist, erstens, Gott selbst leidet, zweitens, Gott selbst wird das Leiden beenden. Stellen wir uns mal folgende Szene vor. Stellen wir uns vor, ich habe einen Autounfall und liege im Krankenhaus, meine Beine und Arme in Gips, bewegungsunfähig, und ich sage, warum? Warum musste das passieren? Und dann kommt ein guter Freund zu mir und sagt, warum? Das ist ganz einfach. Du bist zu schnell gefahren, du bist zu schnell in die Kurve gegangen und durch die Fliehkraft wurde dein Auto über die Leitplanke gehoben, dann hat es sich überschlagen und Frakturen in deinen Beinen haben sich. Ich kann dir ein Röntgenbild zeigen, auch eine kleine Gleichung aufmalen. Deswegen ist das passiert. Ach so, würde ich sagen. Danke. Jetzt weiß ich endlich die Antwort. Das ist ja nicht das, was ich wissen will. Wenn ich sage, warum, will ich nicht so sehr eine Erklärung, sondern das ist das Ausdruck meiner Klage. Ich will, dass sich meine Lage ändert. Und genau das wird auf den letzten Seiten der Bibel in Aussicht gestellt. Wieder in Bildsprache, in prophetischer Sprache. In Bildern wird von etwas geredet, was wir nicht anders beschreiben können, weil wir alle noch nicht da waren. Es wird beschrieben, dass Gott am Ende der Zeiten noch einmal unmissverständlich auf dieser Welt auftauchen wird und diese Welt zum Guten verwandeln wird und alles Leiden abschaffen wird. Und es wird wörtlich gesagt, dass Gott jede Träne abwischen wird. Also ein Mensch nach dem anderen darf auf Gottes Schoß klettern und sich nochmal aussprechen und sagen, was alles schlimm war. Und Gott wischt jede Träne ab und schafft den Tod ab und Krankheit und Leid und Geschrei. Das beantwortet wieder nicht die Frage. Das beantwortet nicht die Frage. Wenn er das doch angeblich kann, irgendwann am Ende der Zeit, warum macht er es dann jetzt nicht? Es ist noch keine Antwort auf das metaphysische Problem. Aber es ist eine Aussicht auf die Lösung des Problems. Und wenn ich wählen muss, willst du eine kluge metaphysische Antwort oder willst du die Lösung des Problems, dann wähle ich die Lösung des Problems. Das ist noch nicht das Letzte, was ich zu dem Thema sagen will. Aber das ist die Hoffnung, von der ich lebe. Und das Interessante für diese Frage ist, wenn diese Hoffnung stimmt, dann zeigt sie eines ganz deutlich. Sie zeigt, unser Leiden am Leiden ist berechtigt. Wenn wir am Leiden dieser Welt leiden und Gott damit in den Ohren liegen, dann haben wir recht. Und Gott wird nicht sagen, ach weißt du, das musst du mal von meiner Warte aus betrachten, das muss so sein, weil, sondern Gott sagt, genau, ganz genau. Und deswegen werde ich das eines Tages beenden. Das heißt, die Frage für uns diesseits des Himmels bleibt, warum ist das so? Aber, und jetzt bin ich bei meiner Schlusspforte, aber, sie ist dennoch kein Gegenargument. Sie ist kein Argument gegen Gott. Das möchte ich euch erläutern. Sie ist eher ein Hinweis auf Gott. Das möchte ich zunächst mit Hilfe eines Bildes erläutern. Dazu braucht ihr ein bisschen Vorstellungskraft. Stellt euch mal vor, da besucht jemand die Stadt Dresden in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. In den 1980er Jahren, also vor der Wende, besucht jemand Dresden. Und stellen wir uns vor, das brauche ich für dieses Bild, dieser jemand kommt aus einer ganz fremden Kultur und hat aus irgendeinem Grund, warum auch immer, noch nie was vom Zweiten Weltkrieg gehört. Und stellt euch vor, dieser jemand in den 1980er Jahren, ohne Wissen vom Zweiten Weltkrieg, steht in der Innenstadt von Dresden und sieht die damals noch nicht renovierte Ruine der Dresdner Frauenkirche. Was würde dieser jemand sagen über diese Ruine? Der würde vielleicht sagen, wer hat das denn gebaut? Das war aber ein schlechter Architekt. Vielleicht war es auch gar kein Architekt. Es sieht für mich total planlos aus. Und in Wirklichkeit ist dieses Gebäude ursprünglich einmal von einem genialen Architekten gebaut worden. Und selbst in der Ruine konnte man noch erkennen, wie das Ganze gedacht war. Es war zerstört, aber man konnte noch erahnen, wie es gedacht war. Ein genialer Architekt hat dieses Gebäude ursprünglich gebaut. Dann trat eine Katastrophe ein, die es teilweise zerstörte. Aber trotzdem, selbst angesichts dieser Ruine, und das haben auch 40 Jahre SED-Regime nicht geschafft abzuschaffen, selbst in dieser Ruine konnte man noch die Schönheit von dem erkennen, was eigentlich mal gedacht gewesen war. Denn, und das ist ja nun mal wirklich eine Frage der Logik, wenn man nicht erkennen könnte, dass eine Ruine eigentlich mal ein Bauwerk sein sollte, dann würde man die Ruine nicht Ruine nennen. Nochmal, wenn man nicht erkennen könnte, dass eine Ruine eigentlich mal ein Bauwerk sein sollte und wieder eines sein könnte, dann würde man die Ruine nicht Ruine nennen, sondern nur einen Steinhaufen. Was will ich damit sagen?
Genauso geht es uns in dieser Welt. Wir stehen in dieser Welt und teilweise liegt diese Welt in Ruinen. Ein großer Teil der Welt kommt uns wie eine Ruine vor. Teile unseres Lebens kommen uns auch ziemlich ruiniert vor.
Aber in dem Allen ist noch genug erkennbar davon, wie es eigentlich gedacht ist, dass wir ahnen, wie es eigentlich sein sollte. Denn sonst
würden wir die Frage nach dem Leiden der Welt gar nicht stellen. Eine Ruine kann man nur eine Ruine nennen, wenn man eine Ahnung davon hat, wie das fertige Bauwerk aussehen sollte. Und wenn das Leiden dieser Welt wirklich das Einzige wäre, was diese Welt ausmacht, würden wir uns darüber nicht wundern. Oder, das hat C.S. Lewis gesagt, wundert sich ein Fisch darüber, dass das Wasser nass ist.
Und wenn er sich darüber wunderte, wäre das nicht ein Zeichen dafür, dass er eigentlich für das Trockene erschaffen ist. Ich will das noch weiter erläutern.
Die Intensität, mit der Frage nach dem Leiden, mit der Menschen die Frage nach dem Leiden der Welt stellen und sagen, das kann doch nicht sein. Wie kann es einen Gott geben, wenn es so viel Leid und Ungerechtigkeit gibt? Gerade die Leidenschaft, mit der Menschen diese Frage stellen, zeigt doch, dass sie merken, es geht hier nicht nur um unsere privaten Präferenzen. Es geht nicht nur um das, was uns gefällt. Mir persönlich gefällt es nicht, wenn Kinder vorgehen.
Nein, es ist objektiv ungerecht. Es darf nicht sein. Das weiß ich sicherer, als ich meinen Namen weiß. Das ist ungerecht. Und das macht nur Sinn, so etwas zu sagen,
wenn ich gleichzeitig appelliere an einen objektiven Standard für Gerechtigkeit. Es macht keinen Sinn, so etwas zu sagen, wenn ich sage, das, was ich für Gerechtigkeit halte, ist mein privates menschliches Konstrukt. Das hat sich so entwickelt im Laufe der Evolutionsgeschichte. Unser Hirn ist zu groß geworden, das brauchten wir für die Kühlung bei der Jagd.
Jetzt machen wir uns Gedanken über richtig und falsch, aber es ist eigentlich nur unser privates gesellschaftliches Konstrukt. Es könnte auch völlig anders sein. Das zu sagen, macht keinen Sinn, wenn ich gleichzeitig sage, dass bestimmte Ungerechtigkeiten auf dieser Welt existieren.
Das ist nicht nur mir persönlich nicht gerecht. Es ist objektiv ungerecht. Und so kann gerade die Intensität, mit der Menschen sich beklagen über das Leid der Welt, ein Hinweis sein auf Gott. Denn ich, vielleicht geht es euch anders, aber ich kann einen objektiven Standard für Gerechtigkeit nicht denken, wenn ich nicht gleichzeitig einen Gott denke, der diesen Standard erfunden hat. Gerade die Leidenschaft, mit der wir gegen das Leiden angehen und für Gerechtigkeit streiten, zeigt uns, dass wir so etwas wie einen objektiven Standard für Gerechtigkeit denken. Und mein Kronzeuge an dieser Stelle
wird euch eventuell überraschen. Mein Kronzeuge an dieser Stelle ist ein ausgesprochen unwahrscheinlicher Kandidat.
Das ist nämlich Richard Dawkins, einer der bekanntesten bekennenden Atheisten unserer Zeit.
Und der hat genau das mal gesagt in dem Buch Das Uhrwerk der Evolution. Er hat gesagt, wenn wir ein Universum ohne Gott denken, dann heißt es natürlich, dass alle unsere Werte, unsere ethischen und auch unsere ästhetischen Werte, aber vor allem unsere ethischen Werte, rein subjektiv sind und keinen objektiven Bestand über uns hinaus haben. Ich zitiere. Richard Dawkins schreibt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Oder wie der unglückliche Dichter A.E. Hausmann es formulierte, die geist- und herzlose Natur wird weder wissen noch sich sorgen. Die DNA weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach unserer Pfeife. Und das, was ihr für Gerechtigkeit haltet, das ist nur eure private Idee, sagt Richard Dawkins. Merkt ihr, wie gerade die Leidenschaft unserer Frage nach dem Leid auf Gott hinweist? Kein Gegenargument, sondern vielleicht auf eine geheimnisvolle Weise eher ein Argument für Gott. Und was wäre, wenn das stimmt, dass Gott eines Tages tatsächlich diese Welt wiederherstellen wird? Vielleicht sieht sie dann noch besser aus, als sie ursprünglich mal war. So wie manche alten Leute sagen, die die alte Frauenkirche noch kannten und jetzt den Neubau sehen, der Neubau ist noch ein bisschen besser als die ursprüngliche Version. Was wäre, wenn das stimmt? Und was wäre, wenn das stimmt, was Jesus von sich sagt, wenn er sagt, ich bin das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben.